Ja, auch von meiner Seite aus wünsche ich euch einen wunderschönen guten Morgen. Das Thema der Predigt ist in den Liedern schon ein bisschen angeklungen, zumindest teilweise in den Texten, wo wir auch gerade von Gott in der Mitte gesungen haben. Darum soll es gehen, Gott in der Mitte. Auf dieses Thema bin ich ja durch zwei Dinge gekommen. Zum einen ein Erlebnis im Urlaub im Mai, wo ich gleich zu Anfang der Predigt ein bisschen was von erzählen möchte. Und das andere habe ich in diesem Buch gelesen. Das werde ich ziemlich zum Ende der Predigt dann machen. Also diese beiden Dinge, das Erlebte und das Gelesene, hat mich dahin geführt, dieses Thema Gott in der Mitte so ein bisschen mich mit zu beschäftigen. Wir waren im Mai im Urlaub in Ostfriesland und ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal in dem Ort Lockwart gewesen ist. Das ist ein kleiner Ort in Ostfriesland, etwa 450 Einwohner, also nicht wirklich groß. Und wie wir da auf unserer Radtour durch diesen Ort gekommen sind, dann fällt einem direkt die Kirche auf, die in diesem Ort ist. In den anderen Orten da in dieser Gegend ist das ähnlich. Selbst die kleinsten Orte haben oft noch eine Kirche mitten im Ort. Und in Lockwart ist es so, dass die Häuser wirklich im Kreis um diese Kirche herum gebaut sind. Das heißt, wenn also da die Bewohner der Häuser vor die Haustür treten, dann guckt jeder direkt auf die Kirche. Und da kam mir so der Gedanke, ja, irgendwie ist das dann früher so gewesen, als wahrscheinlich noch mehr Leute als heute in die Kirche gegangen sind. Die haben durch diese Kirche irgendwie als Bild vor sich jeden Tag, Gott ist in unserer Mitte, weil wir in der Kirche Gottesdienst feiern. Und da musste ich an eine Liedzeile denken von Manfred Siebald. Da heißt es, dass Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Und das ist ein schönes Lied, das ist auch eine schöne Aussage. Und das ist ja eigentlich das, was man sich als Christ, als Gemeinde wünscht, dass wenn wir von Gott weitererzählen, wenn wir über Gott nachdenken, dass Gott dann mitten unter uns ist. Die Mitte an sich ist ja mathematisch gesehen ein klar festgelegter Punkt. Zum Beispiel beim Mittelpunkt des Kreises. Und die Mitte eines Kreises lässt sich deshalb ja auch nicht einfach beliebig hin und her schieben, weil das hätte Konsequenzen, die ja zu falschen Ergebnissen, zu ungenauen Ergebnissen führen würde. Und ich denke, wenn Gott von sich den Anspruch hat, dass er in unserer Mitte sein will, dann hat das auch was damit zu tun, dass Gott wirklich in diese Mitte hineingehört. Und ich möchte mit euch heute mal so einen kleinen Streifzug durch die Bibel machen. Wie ist das mit Gott in der Mitte? Was können wir da in der Bibel zu finden? Und dazu schauen wir am besten erstmal ganz am Anfang in die Bibel, wo uns der Schöpfungsbericht begegnet, wo wir mit hineingenommen werden, worin der Ursprung aller Dinge liegt, woher der Mensch, jeder Mensch eigentlich seinen Wert hat, worin der Sinn des Lebens liegt und dass alles, was wir sehen, gegründet ist in der Schöpferkraft Gottes. Und was ganz, ganz wichtig ist, für mich, für dich, für jeden anderen, dass jeder Mensch, egal ob er sich dessen klar ist oder nicht, von Gott so geschaffen worden ist, dass er in einer Beziehung zu ihm stehen soll. Und dass wir diese Beziehung vor allen Dingen auch nötig haben. Und wenn ich von Gott rede, dann rede ich von dem Gott der Bibel, von dem Schöpfergott. Der Mensch ist von Gott zur Beziehung hin geschaffen worden. Und der Schöpfungsbericht nimmt uns mit hinein in dieses perfekte Umfeld, was Gott den Menschen gegeben hat. Das Paradies. Ein Wort, ein Begriff, da kann jeder was mit anfangen, egal ob er Christ ist oder nicht. Und da hat jeder so irgendwie seine Vorstellung von. Ja, in der Werbung für Reisen, paradiesischer Strand, paradiesische Umgebung. Ja, was perfekt ist, was einem Ruhe gibt, was einem, ja, Freude macht. Und diese paradiesischen Zustände, die perfekten Lebensbedingungen, hat Gott für Adam und Eva geschaffen. Das heißt in der Bibel, siehe, es war sehr gut. In 1. Mose 2, Vers 9 heißt es, und Gott der Herr ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung, und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Dieser Baum wurde den Menschen zum Verhängnis. Nicht wirklich der Baum an sich, der hätte da auch stehen können und es wäre nichts passiert, aber der Ungehorsam von Adam und Eva Gott gegenüber. Den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, ja, in Ruhe zu lassen, nicht davon zu essen. Wir fragen uns ja oft, woher kommt all das Leid und wie kann Gott Leid zulassen? Das ist eine berechtigte Frage, die wahrscheinlich jeder in seinem Leben mindestens einmal stellen wird. Aber die Antwort dazu finden wir hier ganz klar in der Bibel. Alles Leid, alle Ungerechtigkeit, jeder Streit, jeder Betrug, jedes Gewaltopfer und jeder Tote hat seinen Ursprung in dem Ungehorsam und Misstrauen von Adam und Eva gegenüber Gottes Anweisung. Das ist vielleicht für den einen oder anderen unter uns eine zu einfache Antwort auf die Frage, warum Leid zulässt, aber es ist die richtige, weil ich bin 100% davon überzeugt, dass das, was wir am Anfang in der Bibel in der Schöpfung über die Schöpfung lesen, dass das nicht irgendwie eine Geschichte, ein Märchen, ein Mythos ist, sondern das ist die Wahrheit. Und deshalb ist das für mich eine Antwort auf die Frage, wie Gott Leid zulassen kann, weil der Mensch ja sich so entwickelt hat, dass er die Gebote Gottes zur Seite schiebt und dadurch zu allem fähig ist, was Leid verursachen kann. Und für uns im Jahr 2026 ist das wichtig, das zu sehen und auch als Christen zu bezeugen. Wir haben gerade im Gebet auch gehört, die Menschen sehnen sich nach Frieden. Das tut jeder. Ob im Kleinen, in der Familie, auf der Arbeit oder im Großen, zwischen Nationen und Völkern. Aber Friede, so wie wir ihn uns wünschen und wie Gott ihn sich gedacht hat, ist ohne seinen Sohn Jesus Christus nicht möglich. Es ist eine Utopie zu denken, dass wir Menschen, sei es in der UNO oder in der EU oder sonst irgendwo, wirklichen Frieden schaffen können. Und wer sich mit der Geschichte der Menschheit auseinandersetzt, der findet einfach den Beweis darin, wie seit Jahrtausenden die Geschichte abläuft. Und das hat ihren Ursprung in der Sünde, in der Zielverfehlung, dass Gott nicht mehr in der Mitte ist. Nicht nur der Baum des Lebens stand in der Mitte des Paradieses, sondern die Menschen, so berichtet uns die Bibel hier, hatten eine ganz enge Gemeinschaft mit Gott. Ganz anders, als wir uns das heutzutage vorstellen können. Gott war mitten unter ihnen. Denn in 1. Mose 3, Vers 8 heißt es, und sie, also Adam und Eva, hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Also es muss wohl so gewesen sein, dass Adam und Eva Gemeinschaft mit Gott hatten, weil es war alles perfekt. Und Gott war in dem von ihm geschaffenen Garten unterwegs. Und durch den Sündenfall, den Ungehorsam, hatten Adam und Eva plötzlich Angst vor Gott, der mitten unter ihnen war. Und diese Gemeinschaft, die sie hatten, wurde dadurch zerstört, Das Weitere ist bekannt. Sie mussten das Paradies verlassen und in, ja, der rauen, natürlichen Umgebung für sich selber sorgen. Aber hieran können wir schon sehen, dass der ursprüngliche Plan Gottes ist, mitten unter den Menschen zu sein. Wenn wir dann in der Bibel weiterschauen, wie sich das Ganze entwickelt, dann finden wir dann die Berichte über das Volk Israel und über Mose. Gott mitten auf dem Berg. Ich habe gerade gesagt, durch den Sündenfall war die Gemeinschaft von Gott und den Menschen erst einmal unmöglich geworden. Die Sünde, die einfach jetzt da war, wurde zu einer großen Kluft zwischen Gott und den Menschen. Und trotzdem spricht Gott im Alten Testament davon, dass er inmitten seines Volkes Israel sein möchte. Und diese Begegnung mit Gott macht Gott selber möglich. Es gibt ja viele, ja, faszinierende Geschichten im Alten Testament. Der Auszug von Israel aus Ägypten mit den vielen Wundern, die geschehen. Und in 2. Mose 19, die Verse 11 bis 13, lesen wir Folgendes. Da spricht Gott mit Mose und sagt ihm, und sie sollen bereit sein für den dritten Tag. Also das Volk soll bereit sein für den dritten Tag. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes herabsteigen auf den Berg Sinai und ziehe dem Volk eine Grenze ringsum und spricht zu ihnen, hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren. Denn jeder, der den Berg anrührt, muss unbedingt sterben. Niemandes Hand soll ihn anrühren, sonst soll derjenige unbedingt gesteinigt oder erschossen werden. Es sei ein Tier oder ein Mensch, er soll nicht am Leben bleiben. Wenn aber das Horn anhaltend ertönt, dann sollen sie zum Berge kommen. Komisch, oder? Gott will inmitten seines Volkes sein. Und dann solche Sicherheitsvorkehrungen, solche ganz klaren, strikten Anweisungen. Das Volk wird ja auf Sicherheitsabstand gestellt. Gott, den wir als den liebenden Gott kennen, erscheint hier irgendwie unnahbar, distanziert, abgewandt. Der Berg Gottes, auf den Mose steigen soll, verwandelt sich in eine Sicherheitszone, wie man es sonst vielleicht in den Nachrichten bei einem G7 oder G8 oder was für einem Gipfel verfolgt. Wenn die Politiker abgeschottet werden, Polizei und alles Mögliche unterwegs ist, damit ja kein Normaler ihnen zu nahe kommen kann. Oder wir denken an die Zonengrenze, die damals Deutschland geteilt hat, mit dem Schießbefehl. Auch hier gibt es einen Schießbefehl in diesem Text. Aber für uns sollte eigentlich an diesem Text deutlich werden, wie groß die Kluft eigentlich zwischen dem sündlosen und heiligen Gott ist und mir als sündigem Menschen. Diese Kluft ist einfach da. Und ich denke, dass das auch gerade in der heutigen Zeit wichtig ist, auch als Christen darauf hinzuweisen. Ich habe ein Zitat mitgebracht von Oliver Kahn, ne, ehemaliger Fußballtorwart. Der hat jetzt vor ein paar Wochen während der Fußballweltmeisterschaft Folgendes gesagt. Da bezieht sich's nicht auf Gott, aber man kann das auf den Sachverhalt gut beziehen. Führung besteht nicht darin, Menschen vor der Wirklichkeit zu schützen. Führung sei, Menschen die Wirklichkeit zuzumuten. Das schafft nicht immer Zustimmung, aber nur daraus entsteht Entwicklung. Ich lese das nochmal. Führung besteht nicht darin, Menschen vor der Wirklichkeit zu schützen. Führung sei, Menschen die Wirklichkeit zuzumuten. Das schafft nicht immer Zustimmung, aber nur daraus entsteht Entwicklung. Oliver Kahn. Ich glaube, so sollten auch wir Christen über Sünde sprechen. Wir dürfen dieses Wort in den Mund nehmen. Zielverfehlung, von Gott getrennt. Und wir als Christen stehen doch auch in der Verantwortung, das Menschen so weiterzusagen, die Wirklichkeit weiterzusagen. Und warum fällt uns das oft so schwer? Vielleicht einen Finger in die Wunde zu legen? Wieso reden Pastoren immer weniger von Sünde und der Konsequenz der Sünde? Ich weiß von einem Pastor, der hat letztens gesagt, nicht zu mir, aber das hat mir jemand erzählt, ja, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass irgendjemand ewig verloren geht. So, was mache ich denn damit? Will ich den Menschen davor schützen? Das, was Oliver Kahn hier sagt, man sagt nicht die Wahrheit, weil es ein ungutes Gefühl bei meinem Gegenüber hervorbringen könnte. Als ob die Vorstellungskraft eines Menschen, von mir, von dir oder eines Pastors, entscheiden würde, was wahr oder was falsch ist. Und von daher, lasst uns über Sünde sprechen und lasst uns aufzeigen, dass diese Sünde vergeben werden kann durch Jesus Christus und dass die Beziehung zwischen mir und Gott, zwischen dir und Gott durch Jesus bereinigt werden kann und Jesus dadurch in die Mitte unseres Lebens rückt. Wir erfahren durch die Bibel ganz klar, dass Gott nicht unnahbar bleiben will. Nein, Gott hat Bedingungen und Voraussetzungen geschaffen, um in der Mitte seines Volkes Israel zu wohnen. In 2. Mose 29, 45 bis 46 lesen wir, und ich will in der Mitte der Kinder Israel wohnen, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen erkennen, dass ich der Herr ihr Gott bin, der sie aus dem Land Ägypten geführt hat, damit ich in ihrer Mitte wohne, ich der Herr ihr Gott. Ist uns eigentlich bewusst, dass kein anderes Volk dieses Privileg hat, das Israel hat? Keine andere Nation hat den lebendigen Gott in ihrer Mitte. Aber das bringt natürlich auch eine Verantwortung mit sich. Das anzunehmen und ja, Gott den Platz in der Mitte auch nicht streitig zu machen. Später gibt Gott den Auftrag, den Tempel zu bauen. Und der Bauplan für den Tempel, für das Allerheiligste, für Gottes Wohnung bei den Menschen, so dass Gott dort in ihrer Mitte war, der kam von Gott selber. In 2. Mose 25, Vers 8 steht, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Da möchte ich uns ein paar Gedanken zu vorlesen, die ein Prediger mal geschrieben hat. Wenn Gott etwas tut, hat er einen Plan, egal ob es sich dabei um den Bau des Zeltes der Begegnung oder des Tempels oder einer örtlichen Gemeinde handelt. Oder um das christliche Leben und den Dienst im Glauben eines jeden Einzelnen. Gott befahl Mose warnend, sich in allem an die Vorgaben zu halten, die ihm auf dem Berg gezeigt worden waren, also wie er die 10 Gebote bekommen hat und noch mehr. Die Wohnung Gottes auf Erden, also der Tempel, den das Volk Israel bauen sollte, war eine Kopie der himmlischen Wohnung, wo unser Herr jetzt für seine Menschen wirkt. Die Offenbarung erwähnt einen Altar, einen Räucheraltar, einen Thron, Älteste, Fackeln, ein Meer und Cherubim. Und dies alles entspricht dem Hauptmobiliar im Zelt der Begegnung auf der Erde und im Tempel. Es ist ein Grundprinzip des geistlichen Dienstes oder auch des Glaubens, dass wir den Vorgaben des Himmels folgen, statt den Vorgaben dieser Welt. Für uns ist entscheidend, in allen Lebensfragen, in allem, was um uns passiert, finde ich dazu eine klare Aussage in der Bibel oder richte ich mich nach dem aus, was vielleicht der Zeitgeist sagt. Also wir haben gesehen, Gott war mitten im Paradies dabei. Gott hat mitten unter seinem Volk Israel gewohnt. Und wie ist es mit uns als Gemeinde, wenn wir hier heute Morgen zusammen sind? Jesus mitten in der Gemeinde. Matthäus 18, Vers 20. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Dieser Vers gibt uns den Mittelpunkt an, um den die Gemeinde versammelt ist, nämlich Jesus selber. Sich in seinem Namen zu versammeln bedeutet, ja, was bedeutet das denn, wenn wir uns in seinem Namen versammeln? Es bedeutet, dass wir unter Jesu Leitung und Vollmacht zusammenkommen und anerkennen, ja, was er ist, wie er ist, was er uns gesagt hat und dass wir gehorsam sind gegenüber dem, was uns durch die Bibel offenbart ist. In 5. Mose 5, Vers 32 heißt es, so achtet denn darauf, dass ihr so tut, wie der Herr, euer Gott, euch geboten hat, weicht nicht weder zur Rechten noch zur Linken davon ab. Ja, wenn ich nicht zur Rechten und zur Linken davon abweiche, dann bin ich auf die Mitte ausgerichtet. Wir haben ja in den heutigen modernen Autos den Spurhalteassistenten. Und ich finde ihn persönlich bis jetzt ziemlich nervig. Zum Glück kann man ihn noch ausschalten. Aber das soll ein Hilfsmittel sein, was uns in der Mitte der Fahrspur halten soll. Und so ist es mit Gottes Geboten, so ist es mit Gottes Wort. Wenn wir lernen, es ernst zu nehmen, wenn wir lernen, Gottes Wort zu vertrauen, auch wenn man nicht alles nachvollziehen kann und nicht zur Rechten und zur Linken davon abweicht, dann ist man auf die Mitte fokussiert. Wo immer zwei oder drei versammelt sind, das bedeutet, das sind Menschen, die Jesus als ihren Herrn und Retter anerkennen. Da ist er mitten unter ihnen. Gottes Gegenwart war im Tempel, war im Alten Testament an den Tempel gebunden, an das Allerheiligste. Dieser Ort, der hinter diesem dicken Vorhang verborgen war, wo nur der hohe Priester einmal im Jahr hinein durfte. Dieser Vorhang, der an Karfreitag, als Jesus starb und die Schuld, die Sünde der Menschen auf sich nahm, von oben nach unten durchriss. Als Zeichen, dass der Zugang zu Gott frei ist. Wir als Gemeinde Jesu und auch wir als Gemeinde Forchthausen leben mit der Verheißung seiner Gegenwart. Gott, Jesus, mitten unter uns. Ja, der Platz in der Mitte. Es gibt ein Kinderbuch, das hat den Titel »Ich will bitte in die Mitte«. Der Platz in der Mitte ist oft verbunden mit einem besonderen Platz. Die Ehrenlogen im Fußballstadion sind so ziemlich in der Mitte, auf Höhe der Mittellinie. Besondere Gäste auf Feierlichkeiten werden meistens so gesetzt, dass sie ziemlich in der Mitte des Geschehens sitzen. Und Gott beansprucht diesen Platz in der Mitte ganz klar für sich. Und er teilt sich diesen Platz auch nicht. Aber ein Volk wie Israel oder andere Völker, jede einzelne Gemeinde, jeder einzelne Mensch ist leider in der Lage, Gott diesen Platz in der Mitte streitig zu machen. So zu leben, dass Gott nicht mehr in der Mitte zu finden ist, weil man kein Platz mehr dafür da ist oder weil Gott sich zurückzieht. Wir leben in einer Zeit, wo wir, wenn wir aufmerksam sind, die Nachrichten verfolgen, täglich erleben können, wie Gott aus der Mitte unserer Gesellschaft verjagt wird. Das ist jetzt traurig und schade, aber es ist nicht unbedingt außergewöhnlich, weil Gott ist immer da in der Mitte, wo Menschen ihm vertrauen und an ihn glauben. Und wir erleben, dass ja Gott immer unwichtiger wird und dass auch der Glaube an ihn in der Bevölkerung immer weniger wird. Für mich persönlich ist das eine ganz klare Ermahnung und ein Wachrütteln, selber mich zu überprüfen, ist Gott wirklich in der Mitte meines Denkens, meines Handelns? Stellt euch ein Rad vor, bei dem die Achse nicht hundertprozentig in der Mitte ist. Das wird unrund laufen. Das wird Probleme verursachen und es wird Schaden nehmen. Und so ist es für mich persönlich, wenn Gott, wenn Jesus nicht in der Mitte ist bei allen Entscheidungen, dann wird das Leben vielleicht unrund. Das ist für uns als Gemeinde die Konsequenz. Oder vielleicht auch, ja, in der Politik, ich denke schon. In unserem Grundgesetz, da taucht Gott noch auf, in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Aber wenn ich nicht mehr an diesen Gott glaube und meine Entscheidungen ohne diesen Gott wirklich treffe, dann bekommt das Rad einen Schlag. Wir haben eben was in der Lesung von Hesekiel gehört. Das möchte ich auch noch eben, bevor ich zum Ende komme, noch erwähnen. Das Volk Israel hatte es durch seinen Lebenswandel, durch das, was sie entschieden haben, durch das, wie sie sich entwickelt haben, Gott unmöglich gemacht, in ihrer Mitte zu bleiben und unter ihnen zu wohnen. Die Sünde und vor allen Dingen der Götzendienst sorgten dafür, dass Gottes Herrlichkeit den Tempel verließ. Er zog sich zurück. In Hesekiel 10, 18 bis 19 lesen wir: Und die Herrlichkeit des Herrn ging von der Schwelle des Tempels hinweg und stellte sich über die Cherubim. Da schwangen die Cherubim ihre Flügel und erhoben sich von der Erde vor meinen Augen, als sie hinausgingen. Auch die Räder, die mit ihnen vereint waren. Aber am Eingang des östlichen Tores am Hause des Herrn blieben sie stehen. Und oben über ihnen war die Herrlichkeit des Gottes Israel. Es gibt noch eine andere Begebenheit, als die Bundeslade verloren geht. Da bekommt eine Frau ein Kind und sie nennt dieses Kind, nachdem sie erfahren hat, dass die Bundeslade weg ist und damit auch Gottes Herrlichkeit aus ihrer Mitte verschwunden ist, Ikabod, das heißt übersetzt ohne Herrlichkeit. Die Herrlichkeit ist von Israel gewichen. Also man kann Jesus diesen Platz in der Mitte streitig machen. Aber das Gute ist, dass Gott Geduld hat, dass Jesus langmütig ist und dass er diesen Platz in der Mitte auch einmal wieder einnehmen wird. Da brauchen wir nur in die Offenbarung reinschauen. Und da wird uns berichtet, dass am Ende der Zeit Gott wieder mitten unter den Menschen wohnen wird. Wie wäre das, in einer Gesellschaft zu leben, wo Beten zu Gott alltäglich ist? Ihr habt das vielleicht verfolgt bei der Fußball-WM, diese Diskussion nach dem ersten Deutschlandspiel, wo Felix Menscher und der Jonathan Tah mit ein paar Gegnern nach dem Spiel gebetet haben und in was für eine Ecke sie teilweise gestellt worden sind. Hochgefährlich, christliches Netzwerk, das sie betreiben und also abwertende Sachen. Komisch, ne? Ich habe ja gesagt, die Predigt ist eingefasst zwischen dem Ereignis, dem Erleben bei der Radtour und was ich in diesem Buch gelesen habe. Und da möchte ich uns was noch drin vorlesen. Das Buch beschäftigt sich mit dem Raumfahrtprogramm der Amerikaner, um auf den Mond zu kommen. Und bei einer dieser Flüge ist Folgendes passiert. Ich muss mal eben gucken, ab wo ich lese, damit es nicht so lange dauert. Ich lese mal etwa eine halbe Seite. Der Countdown wurde schließlich fortgesetzt. Drüben im Bunker, sagte Carpenter, das war einer der Astronauten, Sekunden vor dem Abheben, Hals- und Beinbruch, John Glenn. Und um 9.47 Uhr hielten 60 Millionen Amerikaner, die im Fernsehen oder im Radio den Start verfolgten, den Atem an. Als sich die weiße Atlas-Rakete mit der kleinen schwarzen Kapsel auf der Rettungsrakete langsam gewaltige Abgaswolken ausstoßend von der Rampe erhob. Dies war erst der 6. Abschuss der neuen Atlas-Rakete und 2 der 5 vorherigen waren kurz nach dem Abheben explodiert. Und jetzt kommt die Passage, die mich beim Lesen so gepackt hat. In der Halle der New York Grand Central Station, Bahnhof, blieben tausende Pendler stehen, um auf einem riesengroßen Bildschirm über den Fahrkartenschaltern den Verlauf des Fluges zu verfolgen. Überall im U-Bahn-Netz der Stadt bat das Zugpersonal die Fahrgäste, für Glenn ein Gebet zu sprechen. Zum ersten Mal benutzte die Behörde der New Yorker Metro ihr Fernmeldenetz für einen anderen Zweck als den reinen U-Bahn-Betrieb. Der Gebetsaufruf wurde fast 5 Stunden lang alle 10 Minuten wiederholt. Da habe ich so gedacht, das hat was von Gott in der Mitte, weil sie einfach wussten und dran geglaubt haben, ja, dass dieser Astronaut in den Händen Gottes ist und dass man für die Situation beten soll. Und das finde ich faszinierend. Ich kann mir sowas heutzutage nicht vorstellen, dass bei uns, ja, jemand auf die Idee kommt, einen so groß angelegten Gebetsaufruf zu starten, über so eine lange Zeit in der Öffentlichkeit. Und das hat mich fasziniert. Gott in der Mitte. Ich komme aus meiner Haustür raus, schaue auf diese Kirche da in Ostfriesland. Jeder, der neben mir rauskommt, sieht auch auf diese Kirche. Gott in der Mitte hier bei dieser Gebetsgemeinschaft für diesen Astronauten in dieser neuen Rakete. Ich möchte schließen mit einem Vers aus Zephania 3, Vers 17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein rettender Held, er freut sich über dich mit Wonne, er schweigt in seiner Liebe, frohlockt über dich mit Jubel. Das wünsche ich euch, dass dieser Vers in eurem Leben Wirklichkeit wird, dass wir so leben und erfahren, dass Gott in unserer Mitte ist, persönlich, hier als Gemeinde, dass wir uns vorstellen können, dass Gott sich über uns freuen will und freuen kann. Amen.